Lieber Herr, dir danken wir, weil wir auch so viel Erfahrungen mit deiner Güte machen. Wir wollen dir ganz ausdrücklich auch für viel Bewahrung heute danken, für Durchhilfe. Aber da auch, wo du uns durch Tiefen führst, wo du auch Schmerzliches uns erfahren lässt, wo du uns keine beglückenden Antworten gibst, da bist du dennoch da. Und da hast du noch Besonderes mit uns vor und wir wollen immer das besser lernen. Vielen Dank, lieber Herr, dass du jetzt zu uns redest durch dein Wort. Amen. Galater 2. Ich greife da nochmal zurück auf das, was wir letztes Mal gehört haben, weil das ist natürlich ein Schlüssel. Abschnitt wach. Galater 2, Vers 1 bis 10. Freuen uns auf die Freizeit in Friolzheim. Das ist schön. Ich glaube, du hast bloß noch in der Jugendzimmer ein bisschen Platz oben, aber gell, sonst alles gefüllt. Jo, wenn noch jemand irgendwo, es gibt manchmal Verschiebungen. Wunderbar. Galater 2, 1 bis 10. Danach, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Dieses ist beschrieben in der Apostelgeschichte 15. Da war also Paulus schon auf der ersten Missionsreise an den Städten, die wir auf unserer Türkei-Reise besuchen. Derbe und Lystra, die besuchen wir zwar nicht, aber unten bei Antalya und so weiter, wo er über den Taurus hinüberging. Da war Barnabas ja sein Begleiter und Titus. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden. Besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die das Ansehen hatten, was sie früher gewesen sind, daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Mir haben die, die das Ansehen hatten, also im Apostelgeist, nichts weiter auferlegt. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus, das ist nicht der Apostel Jakobus, sondern jetzt des Herrn Bruder, Jesus, leiblicher Bruder Jesu, Jakobus, der in Jerusalem in der Gemeindeleitung war, nach Petrus, Kephas. Der Jakobus hat dann die Gemeindeleitung in Jerusalem nach Petrus gehabt. Und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten, nur dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Mir hat vorhin einer erzählt aus unserem Kreis, er wollte es jetzt nicht selber erzählen, von einer Begegnung, die er hatte mit einem Mann, den er kannte aus der früheren Jugend. Und dieser junge Mann hat ihn selber in einer Zeit, wo er noch zu keinem Bibelkreis gehörte, in einen Bibelkreis gebracht. Und wie er ihn jetzt wieder traf, der ihm im Leben der Helfer war zur Erkenntnis der Wahrheit, ist heute buddhistischer Mönch. Und das war eigentlich, was ich vorhin gehört habe, das hätte man so im Originalton jetzt von dem in unserer Mitte hören sollen, wie das so ist. Er sagte, erzähl, sie ist besser, ich bin so aufgerieben von dem ganz beunruhigt, das bewegt mich viel zu stark. Dass ein Mensch sagt, ich möchte in dieser ganzen Hingabe eines Mönchslebens, er hat einen buddhistischen Orden im Ruhrgebiet, ist er beigetreten. Und es ist etwas Faszinierendes. Keiner von uns nimmt sein Glaubensleben so ernst wie solch ein Buddhist. Es war so befreiend, wie der es erzählte, sagte, ich erlebe doch dauernd, dass ich keinen eigenen Entschluss, den ich bei mir habe, verwirklichen kann. Ich scheitere doch fortwährend auch als Christ an mir selber. Ich kann mich doch immer bloß wieder, ich kann mich über mich furchtbar ärgern, ich kann mich doch immer nur der Gnade Gottes wieder überlassen. Und das war für mich so ein herrliches Ding, dass so muss man heute Abend beginnen. Warum das immer wieder in unseren Köpfen kommt, der junge Mann hat doch irgendwo mal im Bibelkreis alles erkannt gehabt, dass er meint, wie Kinder, da kennen wir es, wenn sie größer werden, Mama, jetzt kann ich selber. Dass man meint, ich kann mit meinem ganzen Intellekt, mit meiner Wissenslast, mit meiner moralischen Güte, mit meiner Reinheit, mit meinem edlen Herzen, kann ich mich vor Gott hocharbeiten. Und mich hat so gefreut, dass da einer unter uns gleich die intuitiv sagte, ich kenne gar nicht viel vom Buddhismus, aber im Grund geht es um diesen Krampf. Kann ich mich selber erlösen, befreien aus der Niedrigkeit dieser Welt? Das ist ja beim Buddhismus, wie komme ich zu mir selber und dann schließe ich in dieses Nichts hinein? Wie kann ich mich lösen? Wie kann ich in diese Ruhe kommen, in diesen Frieden? Hochinteressantes Thema, wenn wir auch wieder hören von Christen, die in diesen Ländern, ja, wo der Buddhismus ist, in Japan oder gerade in Ostasien, wieder, die dann zurückkehren und sagen, was war das, was sie an Christus fasziniert hat? Und dann kommt immer der Punkt der Gnade Jesu. Mein Schwiegersohn Michael Zarembe hat am letzten Sonntag in Fellbach einen Jugendgottesdienst und hat dort gepredigt und da kam nachher ein junger Mann her und sagte, ich bin ja gar nicht mit dem einig, was Sie sagen, aber es hat mir trotzdem sehr gefallen, wie Sie es gesagt haben. Das ist so typisch dann. Wollte sagen, es war interessant und ich bin nicht eingeschlafen oder es war nicht langweilig oder so. Aber warum müssen Sie eigentlich immer so vom Kreuz reden? Es genügt doch, dass Jesus Christus der Herr ist. Das hören Sie heute natürlich immer mehr in christlichen Gemeinden. Dass Leute sagen, das Christliche interessiert mich, das Moralische, die Bergpredigt an Jesus, aber das mit dem Gekreuzigten brauche ich nicht. Und ich habe ja am Sonntag formuliert, einer hat mir von den Jüngeren der Gemeinde gesagt, du sagst manche Dinge so scharf, dass man sich darüber ärgert und je länger man nachdenkt, sagt, das ist eigentlich richtig, was die Bibel sagt. Und das ist gut, ärgern Sie sich ruhig eine Weile dran, aber gucken Sie es nach der Bibel, wo ich sagte, ich kann nur übers Kreuz zum Glauben an Jesus kommen. Das ist jetzt die entscheidende Frage, warum? Paulus sagt, mein Beispiel, und das war das, was uns Fritz Laubach das letzte Mal erzählt hat, hier, was war, Paulus sagt, ich war ein ganz gesetzeseifriger Jude. Das ist für jeden Israelreisenden faszinierend, an der Klagemauer zu stehen, das zu sehen, mit welcher Hingabe fünfmal am Tag die beten, wie sie vor Sonnenaufgang sich in der Mikwe baden, wie sie das ganze Leben im Gebet darbringen. Und Paulus hat noch einen Eifer gehabt, im Judentum alle falsche Lehre zu bekämpfen. Und vor allem hat er einen Hass gehabt auf diese komische Nazarener-Sekte, die da von Jesus behauptete, er würde leben, und war auf dem Weg nach Damaskus und da hat er ein Erlebnis. Jetzt ist es grundverschieden, wie das Gott macht. Er nennt hier das nur, sagt er, er hat Vers 16 im vorigen Kapitel, das muss man mal ansehen, dass er seinen Sohn offenbarte in mir. Was für uns der Kernpunkt des Glaubens ist, ich sage es nochmal so frech, wie ich es am Sonntag gesagt habe, uns ist nicht wichtig Kirchenmitgliedschaft, uns ist nicht wichtig, wie die Taufe geschieht, sondern was uns wichtig ist, ob ein Mensch Jesus erkennt. Das ist der Punkt des Glaubens, diese Christusbeziehung. Ohne diese Christusbeziehung gibt es kein Christentum. Und der Paulus sagt, das war der Punkt in meinem Leben. Ich habe Christus erkannt. Was hat er denn erkannt? Er hat gemerkt, Christus lebt. So kennen wir es aus der Apostelgeschichte. Der, den du verfolgst, der lebt. Aber in dem Augenblick wurde ihm natürlich auch sein Versäumnis klar. Ich habe ja gegen Christus gekämpft, ich habe ja gegen die Wahrheit verstoßen. Und er hat über diesem ganzen Erleben dann den Ananias entdeckt, der ihm dann die Hand auflegte und sagte, deine Schuld ist weggenommen, Gott hat dir vergeben. Das Wunder der Vergebung. Jetzt müssen Sie noch wissen, für einen Juden war ein Mensch, der am Kreuz hängt, das war ein von Gott Verfluchter. Und für Juden heute in Israel gibt es nichts Schlimmeres als das Kreuzeszeichen.
Das ist in Israels Allerschlimmste und das regt sie auf, furchtbar. Deshalb hatte auch die judenchristliche Gemeinde in ihren Kirchenräumen kein Kreuz. Weil da ein Jude gar nicht reingehen und sie sagen, wir predigen dann das Kreuz. Aber das symbolisch schon so, es war natürlich auch durch die Geschichte immer wieder auch ein behaftetes Zeichen. Für den Paulus war es ein erschütterndes Erlebnis, der Verfluchte am Kreuz, so schreibt das ja auch in den Briefen, der Verfluchte am Kreuz lebt und ist, ach, ich muss hier bleiben, ist Gottes Sohn. Der Verfluchte am Kreuz ist der Gottessohn, der Heilige, der mein Leben erneuert, die Kraft meines Lebens, von dessen Gnade ich lebe. Der mich lieb hat, der mir den Himmel aufschließt, der meinen Tod besiegt, dass in Jesus alles gebündelt ist, nach was ein Mensch je streben kann. Alle Weisheit, alle Schätze der Weisheit, sagt er dann im Kolosserbrief, sind in Christus drin. Und das war für ihn ein Schlüsselerlebnis, dass Christus entdecken alles ist. Jetzt ist für uns immer wieder das Problem, wie kann ich das machen, wenn Sie sagen, wie kann meine Tochter oder mein Onkel oder meine Mutter oder was Christus erkennen? Ja, da sagt der Paulus, das ist nicht von Menschen passiert. Das ist immer ein Wunder Gottes. Ja, da kann man nichts machen. Doch, ich darf das Wort hören. Das geschieht aber immer, wenn ich das Wort höre. So kennen Sie es, so ist es bei Ihnen gewesen. Sie waren bei einer Evangelisation oder hat jemand Sie angesprochen, haben Sie Christus erkannt, plötzlich war es Ihnen klar und Sie kamen zum Glauben. Und wieder das Gleiche, Sie sind über der Schulderkenntnis Ihres Lebens zu einer beglückenden Erfahrung Jesu gekommen. Und Paulus nennt diesen ganzen Vorgang, Gott offenbart uns seinen Sohn Jesus. Sein Heilswerk ist ein neues Schauen. Das ist nicht eine Fülle von Dingen, die man auswendig lernt, das ist eine Erkenntnis, man will sagen, ach so, Christus. Und dann ist durch Christus plötzlich der Zugang da. Und er hat mich gleichzeitig berufen. Darum ist die Offenbarung geschehen. Das haben wir es wie im letzten Sonntag auch gehabt. Warum? Wozu hat er mich zum Glauben gerufen? Damit ich ein Zeuge des Evangeliums werde. Was ist Evangelium? Von Christus den anderen Menschen weitersagen. Wieder ganz simpel. Damit ich ein Zeuge des Evangeliums werde. Vers 16. Unter den Heiden, das hat ja Gott damals gesagt, ihm bei dem Ananias, bei dieser Seelsorge in Damaskus, Gott hat dich berufen, unter die Heiden, bis hin zu den Königen sollst du das Evangelium predigen, Christus für die Heiden. Und das war natürlich für den Paulus als ein Jude ein völlig undenkbarer Gedanke. Wir wissen ja noch, wie schwer es für den Petrus war als Jude. Der Petrus, da sagt es der Unrein. Bei dem Hauptmann Cornelius, sie geht dann in das Haus eines Römers. Für den Paulus war es ja genauso ein Schock, er war ja Rabbine. Das ist ein synagogentheologischer Lehrer, ein Schüler des Rabbi Gamaliel, für ihn war es völlig undenkbar, warum denn zu den Heiden? Ich soll das Evangelium den Heiden sagen. Und da hat der Paulus gemerkt, da kommt ein ganz großes Problem, dass die Christen, und das ist eine Not aller Generationen, dass die Christen dem relativ simplen Evangelium eine Fülle von menschlichen Geboten beifügen und untermengen. Für der Petrus war es völlig normal, wenn ein Heide zu Jesus kommt, dann muss er sich beschneiden lassen, dann muss er die ganzen Vorschriften des jüdischen Glaubens halten. Das fängt an mit all den äußeren Vorschriften. Habe mir irgendwo gerade Kirchengesangbuch, unser neues Kirchengesangbuch, das brauche ich schon. Wo ist denn das? Ist das hinten? Ist das alles oben dabei? Oh, das wäre natürlich toll, wenn das mal Ihnen geschwind zeigen könnte. Ich habe eigentlich schon überlegt, ob man es am Sonntag hätte mal miteinander lesen sollen. Was war denn die Reformation im Mittelalter? Martin Luther und Calvin und Zwingli und Melanchthon und so. Was war denn die Reformation? Da sagen wir, da wurde Missstände beseitigt und so. Das ist, Missstände gibt es ja immer, da sind wir nicht an der richtigen Stelle. Sondern das Evangelium wurde neu entdeckt in seiner Ausschließlichkeit, in dem allein die Gnade, allein das Wort Gottes, allein die Bibel, allein das Kreuz. Das war eine ganz komische Zeit. Was war das plötzlich? Und das hat Aufsehen gegeben. Albrecht von Brandenburg, der letzte Hochmeister des Deutsch-Ritterordens in Ostpreußen, hatte damals einen verlotterten Ordensstaat und wusste nimmer, wie er den richtig führen sollte, ist zu den deutschen Fürsten gegangen und hat gesagt, helf mir doch, dass ich das Erbe der deutschen Ritterorden da wieder über die Runden bringe. Die Polen, die wollen da die Oberherrschaft über unsere Ostpreußen und so weiter haben. Die Fürsten haben ihn alle abblitzen lassen, haben gesagt, wir haben selber kein Geld, keine Soldaten und so weiter. Und dann kommt dieser Albrecht von Brandenburg, nur ein Beispiel der Reformationszeit, nach Nürnberg, wo der Württemberger Osiander predigt. Und dann passiert es. Da offenbarte Christus mir. Das war ein Mensch, der in Bußrieten, in Zwängen, in kirchlichen Zwängen, in Frömmigkeit aufgewachsen war. Und er sagt, da ist plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen, die Freude des Evangeliums. Und sagte gleich, wenn ich nach Ostpreußen zurückreite, nach Königsberg, muss ich unbedingt in Wittenberg vorbei, ich muss diesen seltsamen Mönch Martin Luther sprechen. Und wie er nach Königsberg zurückkam, 1525 war sein erstes, dass er in Königsberg die Reformation eingeführt. Was war das? Die Predigt von Christus. Ja, das war das vorher nicht da. Doch, es war auch, aber es war untermengt. Man hat es gar nicht mehr gemerkt. In dieser Ausschließlichkeit, dass Jesus mich ganz befreit und dass die äußeren Dinge plötzlich nebensächlich werden. Ich habe immer hier Ihnen zu zeigen aus dieser Augsburger Konfession. Die Augsburger Konfession ist das entscheidende Bekenntnis aller evangelischen Kirchen aus der Reformationszeit. Eigentlich, das hat Melanchthon verfasst, eigentlich ein Bekenntnis, das, wo wir sagen, am äußersten im Kompromiss geht, das am weitestgehendste ist und nur die wirklichen Kernsätze, es gibt andere reformatorische Bekenntnisse, die viel weitergehen. Und da heißt es in dem Artikel 7, den ich auch am Sonntag wieder erwähnt habe, es ist genug für eine Kirche, für eine heilige christliche Kirche, nämlich eine Versammlung aller Gläubigen, bei denen das Evangelium rein gepredigt wird und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Das genügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche. Und wie gesagt, wir brauchen also weder irgendeinen Oberbischof oder wir brauchen auch keine bestimmte Kirchenordnung, sonst genügt, das ist doch mal ganz toll, das ist der Mittelpunkt des Evangeliums und der muss verkündigt werden. Es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen Kirche nötig, dass überall die gleichen von den Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden. Nicht nötig. Das ist immer ein Satz, den man heute sagen muss, weil man immer da in der Kirche auf so viel äußere Sache Wert legt. Und dann kommt im Artikel 15, das heißt, in jedem Gesangbuch hinten ist das drin, da heißt dann von den Kirchenordnungen, von Kirchenordnungen, die von Menschen gemacht sind, lehrt man bei uns, diejenigen einzuhalten, die ohne Sünde eingehalten werden können und die dem Frieden und der guten Ordnung in der Kirche dienen, wie bestimmte Feiertage, Feste und dergleichen. Darum ist es Ehelosigkeit der Priester und so, das ist ja nicht nötig, sondern wurde gleich ratzeputze gekürzt. Doch werden dabei die Menschen unterrichtet, dass man die Gewissen nicht damit beschweren soll, als seien solche Dinge notwendig zur Seligkeit. Gerade Feste und dergleichen und Feiertage, ist nicht zu deiner Seligkeit wichtig, ob du Weihnachten feierst. Wer es feiern will, macht's. Aber er wird auch deshalb selig, wenn er Weihnachten nicht feiert und kein Osterhasen legt oder was, Eier legt. Darüber hinaus wird gelehrt, dass alle Satzungen und Traditionen, die von den Menschen zu dem Zweck gemacht worden sind, dass man dadurch Gott versöhne, also das war immer die Wallfahrt und dass ich mir da was freikaufen kann und Gnade verdiene, dem Evangelium und der Lehre vom Glauben an Christus widersprechen. Deshalb sind Klostergelübde und andere Traditionen über Fastenspeisen, Fasttage und so weiter, durch die man Gnade zu verdienen und für die Sünde Genugtuung zu leisten, meint nutzlos und gegen das Evangelium. Und wir haben ja heute ganz andere Ordnungen, dass wir meinen, das sind dann bestimmte Dinge, die werden beherrschend vorgestellt und sagt, nur wer das wirklich so und so macht, das sind Menschenordnungen. Und wenn der Paulus so klar sagt, das eine in meinem Leben war mir wichtig, Christus zu entdecken, Christus zu erleben. Ich könnte jetzt weiter erzählen, wie andere Leute das erlebt haben. August Hermann Franke, wir hatten seit Morgen unsere Andacht bei Hilfe für Brüder. Der war ein junger Theologe, kritisch, unsicher, gibt es Christus wirklich in Lüneburg bei der Predigtvorbereitung, Johannes 17. Und das Wort hat an ihm gearbeitet und er ist auf die Knie gegangen, hat Christus angenommen und wurde dieser Christuszeuge. Christus offenbart in mir. Jetzt müssen Sie Ihre Lebensgeschichte erzählen. Wie ist es bei Ihnen gewesen? Andere sagen, in meiner Kindheit, das war toll, gell? Und Harry hat es uns das so schön erzählt, wie er als Sechsjähriger das beim Vater, wie der Vater ihm das zeigen konnte. Und er sagt, seitdem ist es mir völlig klar da, wer Christus ist und was ich von ihm haben kann und was er für mich bedeutet. Der neue Blick auf Jesus, das ist Evangelium. Und sagt der Paulus, dieser Jesus allein darf bei euch in Galatien nur gelten. Die Galater hatten nämlich die blöde Idee, sie müssten es, um es ganz recht zu machen, und das kommt meist, lieber mehr, das stimmt nicht, noch hinzufügen an Ordnungen, an Riten, an Pflichten, an Aufsätzen. Wir kennen das ja, ich will jetzt gar nicht irgendwelche läppliche Beispiele, die Ihnen dann wieder kurios vorkommen, aber die den Betroffenen wieder sehr wichtig sind. Mit Modesachen, mit Kleidungsfragen und allem was, das ist ja manchmal, dann wird das so schlimm gemacht, wo man sagt, Leute, lasst uns auf einem Punkt bleiben, also da, wo Sünde geschieht, das ist klar, wo es Gebote eindeutig dagegen sind, Ehebruch ist Ehebruch und Diebstahl ist Diebstahl, aber es gibt ja in dieser anderen Weise so viel Dinge, die nicht vom Evangelium geboten sind. Und da ist immer wieder, dass man Dinge einführt und sagt, ja, das Bibellesen ist doch wichtig, und trotzdem müssen wir sagen, lieber Mensch, du musst Christus erkennen. Nicht das Bibellesen macht dich glücklich. Sicher, durch das Bibellesen komme ich zu Christus. Ein kleiner Unterschied. Beten ist wichtig, aber nicht, du musst beten. Nein, du musst Christus erkennen. Und wenn du Christus erkennst, wirst du merken, dass das Beten ein Privileg ist. Also wir müssen immer wieder aufpassen, dass nicht die Ordnungen unser Leben beherrschen. Und dann kennen wir die frommen Zwänge in unserem Leben, die uns belasten. Und der Paulus sagt, mir war es ganz wichtig, gleich bei den Heiden, und da profitieren wir davon, dass er sagt, ich will ganz gleich das ganze jüdische Gesetz nicht mehr ihnen überstülpen. Sondern was gilt, das hat er in Klarheit gesagt, die Reinheit der Herzen, Vater und Mutter ehren. Und er hat über die Ehe deutlich gesprochen, aber es geht ihm um das kultische Reinheitsgesetz, um die Beschneidungsfrage. Muss doch mal sich nochmal vorstellen, im Judentum war doch das Bundeszeichen. An den Männern nur vollzogen, an den Kindern, Buben. Und der Paulus hat den Mut gehabt, einfach durchzustreichen. In Äthiopien ist etwa so, dass alle Christen auch beschnitten sind, weil es eine Volkssitte ist, woher das dort kommt. Aber der Paulus hat den Mut gehabt und sagt, nein, das brauchen wir nicht mehr. Und hat es durchgefochten. Es kommen ja richtige Streitschriften dann in den Briefen oder Streitabschnitte, wo er sagt, halt, nein, bleibt in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Und lasst euch nicht unter Menschensatzungen drunter bringen. Und das ist mir immer wieder so eine Freude, wenn Leute auch diese Freiheit mit Jesus so leben, wo man wirklich spürt, der steht dauernd in einer echten Lebensverbindung mit Christus. Das ist nicht ein Mensch ohne Gesetz. Ich bin immer im Gesetz, in den Ordnungen Jesu drin, aber äußerlich ein freier Mensch und nicht einer, der eingeengt ist von Zwängen. Gebetszeiten, da ist immer irgendwo im Gespräch mit seinem Herrn, in dieser großen Freiheit. Und das beschreibt er noch einmal und sagt, er wusste, dass Petrus etwa, auch Jakobus, immer wieder das so, die konnten es nicht anders verstehen, als dass jeder, der Christ wird, gleichzeitig Jude sein muss oder zum Judentum übertreten muss. Heute ist umgedreht, dass die Juden gar nicht mehr akzeptieren, dass es judenchristliche Gemeinden gibt. Die haben das ganz vergessen, wie es am Anfang war. Da gab es ja praktisch nur Judenchristen. Ich habe viele Juden getroffen, es hat es noch nie gegeben, Judenchristen. Und natürlich hat es gegeben, Jesus selber war ja ein Judenchrist. Und die Apostel waren Judenchristen. Aber die haben gemeint, alle müssen Juden werden, christliche Juden. Und da war es gesagt, nein, die Heiden müssen das nicht. Die Griechen und die Römer und die ganzen Kappadoker und die Perser und so weiter, die dürfen direkt zu Christus kommen in der großen Freiheit. Und diese große Freiheit hat man dann leider in auch den kirchlichen Traditionen immer nur ganz kurze Zeit bewahren können. Und das ist dann aufgebrochen, ja nicht bloß in der Reformation, Sie denken etwa dann auch an die Hugenotten, war doch gewaltig, oder mir ist immer eindrücklich, wenn Sie nach Prag kommen, gehen Sie in die Bethlehemskapelle, wo Johann Hus war. Johann Hus war vielleicht auch ein sozialdenkender Prediger, ungeheuer eindrucksvolle Persönlichkeit, der nur, so haben sie Tschechen mir erklärt, der eigentlich nur das Lukas-Evangelium gepredigt hat. Er wollte Jesus nur zeigen, er war fasziniert von Jesus. Und aus diesem Jesus-Bild heraus hat er diesen Tschechen erst wieder eine ganz neue Vision für die Zukunft. Wir haben Freude und Hoffnung. Und da war natürlich viel von den herrschenden Gewalten nicht mehr da. Da reagieren natürlich die Obrigkeiten gleich allergisch und die unterwerfen sich uns nicht mehr. Es ist immer schlimm, dass auch Kirche sich so mit staatlichen Mächten verbunden hat. Das ist ein ganzes Übel. Ein Christ ist ein freier Mensch, er steht unter Christus und davon empfängt er seine Kraft und das ist seine Lebensplanung und von daher hat er eine Weite. Und das gucken wir uns jetzt noch ein bisschen näher an, was ich Ihnen hier noch sagen will. Vers 15 vom ersten Kapitel, das ist mir nochmal zum Betonen, dass er sagt, schon von Mutterleib an, das ist auch wichtig, wie er das beurteilt, mein Leben ist schon von Mutterleib unter der Führung Gottes gewesen, ohne dass ich es wusste. Deswegen habe ich keine Probleme bei der Kindertaufe, weil ich sage, meine Entscheidung ist nicht das erste gewesen. Gott hat bei mir schon in seiner Gnade gewirkt, bevor ich geboren wurde. Sonst hätte ich später gar nicht zum Glauben kommen können. Das sind geheimnisvolle Wege der Erwählung Gottes. Aber zum Lobpreisen, zum Danken ist es wunderbar. Dass es gar nicht auf meinen zappelnden Glauben ankommt, sondern, da kommt es auch noch an, aber dass Gottes Güte lang allem vorausgeht. Und er hat mich ausgesondert und durch seine Gnade berufen. Jetzt ist dieses Wort Gnade nichts Abgegriffenes, sondern dieses Wort Gnade ist für den Paulus der Schlüsselbegriff gewesen. Wie wir es neulich im Gottesdienst gesungen haben, alles hat er mir erlassen, alles kaum kann ich es fassen. Alle meine Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Ich kann immer nur sagen, die Gnade, wir haben das Lied Amazing Grace von dem John Juden, Amerika, oder vielleicht das meistgesungenste christliche Lied auf der Welt überhaupt. Der Sklavenhändler war, aus einer schlimmen Familie stammte. Und wie er zum Glauben kam, war interessant, wie er Jesus erkannte, hat er nicht sogleich gemerkt, dass es Sklavenhandel böse ist. Das war ja damals üblich und war in England erlaubt. Völlig normal. Aber wie er mit Christus lebte, wachte plötzlich sein Blick auf und er hat das niedergelegt nach kurzer Zeit, weil er merkt, das geht ja nicht. Er wurde einer, bei dem das Gewissen geschärft war. Durch seine Christusbeziehung hat er etwas erkannt, was die Gesellschaft noch gar nicht gesehen hatte. Und dann hat er das sein Leben lang noch besungen. Ich war in der Finsternis, ich war in der Blindheit drin, bis ich Christus erkannt wurde und sagte, das war meine Lebensbefreiung. Dieser eine Punkt, diese Erkenntnis Jesu Christi. Das ist wie beim Schöpfungsmorgen gewesen, wo das Licht hervorleuchtet aus der Finsternis. Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, damit ich das Evangelium predige. Paulus kann dann im Römerbrief sogar sagen, mein Evangelium. Nicht, dass das eine persönliche Sache ist, sondern sagt, das will ich der ganzen Welt ganz schlicht verkünden. Jesus nimmt dir alle Schuld weg. Wie kann man das verhindern, dass Gnade abgegriffen wird? Und jetzt mache ich es auch bloß wieder in ein paar dürren Worten. Sie müssen selber bei sich im Leben entdecken, aus der tiefen Schwermut über der Schuld, über den Fehlern ihres Lebens. Und dann völlige Vergebung. Mir ist es am schönsten dargestellt im Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der dem Vater wegläuft, wie er nichts mehr hat, wie er alles durchgebracht hat, wie plötzlich die Freunde fortlaufen, wie er bei den Säuen sitzt. Und da hat er ja die Idee, die die meisten in diesem Augenblick nicht haben. Die meisten sagen, ja, die Welt ist schlecht und niemand kümmert sich um mich und die Regierung, ja, die könnte ja mehr für mich tun und so. Und er sagt, ich habe gesündigt. Das ist der Weg, wo man zu Christus kommt. Das war beim verlorenen Sohn insbesondere. Und läuft heim zum Vaterhaus. Ich weiß nicht, was sie mit so einem Sohn gesagt hat. Ich habe gesagt, Sohn, jetzt muss ich mal zuerst hart mit dir reden. Und wir würden unsere Kinder vielleicht sagen, du musst dich jetzt erst bewähren. Schaffe mal ein Jahr lang und dann will ich sehen, ob ich dir vergeben kann. Und der Vater ist ganz anders. Sobald das eine Wörtle ausgesprochen ist, das ist allerdings nötig. Vater, ich habe gesündigt. Ohne das läuft nichts. Schuld bekennen, bereuen, hassen und lassen. Nimmt der Vater in den Arm, obwohl der doch nur stinkt. Er nimmt ihn in den Arm, das ist Gnade Gottes. Und diese Gnade darf man nie kleiner machen. Es ist gar nichts weiter nötig, als diese Gnade erkennen. Und das ist der Triebkraft jedes christlichen Lebens. Und der Paulus sagt, jetzt gehen wir auf Kapitel 2. Ich bin noch einmal nach Jerusalem gegangen. Warum? Er sagt, Mich hat niemand bestellt. Ihm geht es um diese Freiheit, um die festzuhalten. Es gibt niemand. Er sagt ja, kein Engel vom Himmel darf irgendwelche Vorschriften auf euer Gewissen legen. Niemand. Kein Engel vom Himmel. Ich habe es ausschließlich direkt das Evangelium durch Christus bekommen. Und deshalb hat kein Stellvertreter Christi auf Erden, oder wie er es nennt beim Petrus, der Kephas, auch nicht der Herrnbruder Jakobus, hat mir nichts zu befehlen, was zur Verkündigung nötig sei. Ich habe Christus erkannt und das ist sein Evangelium, das mir aufgetragen ist. Und das ist der Grund der evangelischen Predigt, nicht jetzt der Konfession, sondern der biblisch-evangelischen Predigt. Er sagt, Barnabas war mit mir dabei, Titus war dabei und sie wussten alle, ich beschneide nicht. Titus, der Grieche war, Hellenist, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Sie haben also, warum? Die hatten Respekt vor dem Paulus. Sie haben gesagt, wir sehen doch, dass die Gnade Gottes mit ihm ist. Das ist doch, wenn der ihnen erzählt hat, was dort an Evangeliumsbewegungen gab in Kleinasien. Und dann sagt er, das ist, müssen Sie immer wissen, Sie können bei Christen sehr enttäuscht sein. Es kommt beim Paulus oft vor, ich habe viel gelitten, am meisten unter den Brüdern. Man kann ja von den besten Freunden am meisten enttäuscht werden. Das ist für uns alle auch eine ganz große Gefahr. Falsche Brüder, das ist ja schon ein Widerspruch in sich, die ihn nur fertig machen wollen, die nur gekommen sind, um ihn zu überführen, die ihm nur Fallen stellen wollen, gibt's alles. Was hat die christliche Gemeinde ersonnen, um ihre treuesten Zeugen lahmzulegen? Wenn man das sich denkt, wie viele auf dem Scheiterhaufen geendet sind, bloß weil sie die Gnade Jesu predigen wollten. Und John Bunyan war 15 Jahre als Dissenter im Gefängnis, nur weil er sich der anglikanischen Staatskirche nicht unterworfen hat. Das ist eine Verbrechensgeschichte ohnegleichen in der christlichen Kirche. Was wir wollen, sind große Glocke hängen, weil es uns selber blamabel ist. Wir sind ja selber wieder drin, wir sind ja alle nicht besser. Und da müssen wir so aufpassen, dass wir nicht Menschenordnungen mit dem Evangelium verwechseln. Ob das jetzt geht um Einteilung der Kirchenbezirke, es tut mir leid, die wohnen auf der anderen Straßenseite, dann darf ich doch zu Ihnen gar nicht mehr kommen. Unterscheiden Sie doch einmal in Ihrem Leben, was Menschenordnungen sind und was Gottesordnungen sind. Hat doch Ihnen niemand irgendwo ein Gebot zu machen. Und da sind Leute frei, vielleicht erzähle ich es doch noch geschwind, die Geschichte passt hier vielleicht in diesen Kreis ganz gut hin, der Liederdichter Johann Jakob Schütz, der das herrliche Lied gedichtet hat, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, dem Vater aller Güter, einer herrlichsten Loblieder, war Reichsrat in Frankfurt, ein Jurist, ungeheuer begabt, aber ein sehr geistlicher Mensch. Und er hat dann gesagt, als Jurist leide ich drunter, die Juristen, die heute Abend unter uns sind, die verstehen ihn, die sagen, das ganze Prozesswesen ist doch ein Kuhhandel. Es geht ja letztlich gar nicht um Gerechtigkeit. Es geht um den, wer hat die besseren Parteien, wie kommt er besser durch. Und er sagt, ich will eigentlich gar keine Prozesse mehr führen. War ein geistlich denkender Mensch. Und er war in Frankfurt im Gottesdienst und das war damals eine sehr tote Zeit. Und da kam plötzlich ein junger Prediger, 30-jährig, die meisten Pfarrer waren damals über 60 in Frankfurt, Philipp Jakob Spener. Philipp Jakob Spener hat gleich in seiner ersten Predigt gesagt, Leute, wir brauchen Bibelstunden. Der ganze Hass der Frankfurter schlug Philipp Jakob Spener entgegen. Der Johann Jakob Schütz ist mit seinem Freund nachher hin, hat gesagt, Herr Pfarrer, machen Sie es doch. Ich bin der Erste, mir wartet seit Jahren auf so etwas. Der Philipp Jakob Spener hat sich in sein Haus eingehalten, hat Bibelstunden gehalten und die ganze Meute der Christen in Frankfurt ist über den Mann hergefallen. Wenn man sich vorstellt, weil die Bibel lesen wollten. Was war das? In Württemberg war es nicht anders. Da haben wir die Polizei überall alarmiert. Weil die öffentliche Ordnung gestört war, wenn ein paar Männer sich bekehrt haben, die Weingärtner und Typen so. Aber beim Johann Jakob Schütz war es auch so. Der Spener hat dann damals, es war ein sehr vermittelnder Mensch, hat gesagt, dann machen wir es in der Kirche. Dann war nicht der Dampf raus. Es war gerade für die Männer ganz arg schön, in einer Wohnstube zu sitzen und dort in dem lockeren Rahmen Bibel zu lesen. Der Schütz sagt, ich bin gegen Kompromisse. Der würde ja das Evangelium verleugnen und er hat sich mit anderen im Saalhof getroffen. Saalhof ist ein Frankfurter Lokal und da haben sie diese Bibelstunden weitergehalten und sofort war da durch die Presse in Frankfurt gegangen, eine Sekte. Überhaupt nichts Falsches gelehrt, waren Mitglieder der Kirche. Und da hatte eine Frau von Merlau, die diesen Kreis dann dort geleitet hat, eine Idee und hat gesagt, wir laden aus England den William Penn ein. Der war gerade auf der Deutschlandtour. William Penn war Admiralssohn ganz bedeutend, einfach, kennt man das Buch. Und dieser Admiralssohn hat vom englischen König Pennsylvania in Amerika bekommen. Und der William Penn hat begründet in Frankfurt im Saalhof: Die ganzen Ordnungen sind menschlich. Ihr dürft euch in euren Glaubensbeziehungen zu Jesus nicht dem unterwerfen. Quäker, William Penn. Und hat diesen Weg mutig begangen, hat sich zum Wahlspruch erkoren: No cross, no crown. Ohne Kreuz, keine Krone. Müsst den Feindschaft durchstehen. Und das hat dem Schützen eigentlich gefallen. Der Schütze hat gesagt: Ich bin kein Quäker. Ich folge nicht der Lehre, aber das, was später in der amerikanischen Verfassung die Freiheit war. In Pennsylvania lebten unzählige christliche Gruppen im Frieden miteinander, jeder seines Glaubens fröhlich, ohne dass eine Staatsautorität gemeint hat, man müsste Volksgericht zusammenfassen. In Pennsylvania, einziger Platz in Amerika, wo alle Vereinbarungen, die mit Indianern getroffen wurden, buchstäblich und ehrlich und anständig bis zum Schluss gehalten wurde, ohne dass sie gebrochen wurden. Und der Schütze hat gesagt: Ich wandere auch aus. Der Rat von Frankfurt sagt: Den müssen wir da behalten wegen Steuers. War schon vor La Fontaine so. Und er hat gesagt: Müssen wir da behalten. Und dann ist der in die Kirche gegangen und hat gesagt: Also, ich finde es so komisch mit dem theatralischen Abendmahl nehmen. Dann hat der Küster gesagt: Du machst wie alle anderen auch. Dann hat der Schütze gesagt: Dann gehe ich nicht mehr hin. Die Folge war, der hat sich als Jurist mit der Kirche noch gestritten. Er ist nie aus der Kirche ausgetreten. Als er mit 50 Jahren beerdigt wurde, hat die Kirche verboten, dass an seinem Grab nur ein Gebet gesprochen wird. Er sei ein abgefallener Sektierer. Bei Nacht und Nebel wurde er in Frankfurt bestattet. Und bis heute lesen Sie überall noch, weil einer Idee gehabt hat, die Freiheit des Glaubens darzustellen. Und ich möchte Ihnen heute Abend einmal sagen, das, was der Paulus im Galaterbrief sagt, ist so wichtig. Nicht, dass jetzt jeder seine eigene Gemeinde gründen soll, sondern dass man die Gewissen, das vom Wort Gottes geschärfte Gewissen, von wirklich frommen, gläubigen Leuten nicht beschweren soll, dass man Freiheit geben soll, wie weit wie möglich, und das eine, was nötig ist, die Verkündigung des Evangeliums. Das haben wir vorhin gehört, in der Augsburger Konfession und auch mit allen Ordnungen. Was ist denn nötig? Die Liebe ist nötig, dass man aufeinander zugeht. Und so sagt Paulus: Ich habe mich nie irgendwo diesen Intrigen unterstellt, sondern damit die Wahrheit, Vers 5, die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bleibt. Und auch: Ich habe mich nicht unter das Ansehen gebeugt, nicht unter die hohe Stellung von diesen Leuten, sondern die haben alle akzeptiert und gesagt: Jawohl, die Heiden müssen das nicht halten. Also, ist das Problem, immer wieder kommt: Darf man als Christ auch Schweinefleisch essen? Und ist unser Fleisch geschächtet? Und es sind ja tausend Fragen, die damit zusammenhängen. Wie ist es gerade mit Klostergelübden? Sei deiner Meinung gewiss, ob du Single bist oder ob du verheiratet bist. So wie Paulus gesagt hat: Du bist ein freier Mensch, aber du bist in Christus gebunden. Lass dir von Christus deinen Weg weisen. Und sagt bis zum Schluss, selbst der Petrus hat ja, wenn man die Verhandlungen nach Apostelgeschichte 15 liest, sagt der Paulus auch nachher hier im Galater, der Petrus hat auch einmal sich von der Meute drängen lassen und hat seine Meinung angepasst an die Masse. Auch bei Christen eine große Gefahr. Er blieb nicht seiner Gewissenslinie treu. Sagt: Aber mir hat er ganz deutlich gesagt: Geh du deines Wegs. Und ich gehe meines Wegs. Und da war er gesagt: Ich lasse nicht ein Stückchen, und er sagt später, nicht ein Stückchen von Menschenordnungen lasse ich gelten, die Gewissen bedrängen können. Und jetzt wundert Sie es, warum er das heute Abend so sagt. Sie werden in Ihrem Leben merken, dass es eine ganz entscheidend wichtige Sache von einem Christenleben ist. Das ist nicht bloß eine Frage der Reformation oder der Hugenotten oder sonst wo gewesen, sondern ist heute eine ganz wichtige Sache, wie wir unseres Glaubens leben können in dieser Zeit, auch der großen Nöte, wo manche Leute meinen, wenn das geistliche Leben erstirbt, dann müssen wir umso mehr irdische Ordnungen aufstellen, umso mehr Gebote den Menschen geben. Was man verkündigen muss, ist das Evangelium. Und das Evangelium wird neues Leben schaffen. Aus der neuen Verkündigung und der neuen Erweckung werden lebendige Christen kommen. Aus den lebendigen Christen wird neues Leben wiederkommen. Und das ist der einzige Weg, wie man es machen kann. Und sagt: Zum Schluss haben wir die Säulen, die Pillars, die da richtig, die das Dach tragen, die in der Gemeinde, die das Sagen haben, die haben die Hand gegeben. Mir, Barnabas, war völlig klar, jawohl, akzeptiert. Und hat einen großen Wert drauf gelegt, der Paulus, und hat gesagt, das, was ich verkündige, ist das Evangelium, das Gültige.